Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem klaren Votum hat die SPD den Weg freigemacht für das erste Ampelbündnis auf Bundesebene. 98,8% der Delegierten billigten auf einem überwiegend digital abgehaltenen Sonderparteitag den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. Morgen wird die Entscheidung der FDP erwartet, am Montag das Ergebnis der Mitgliederbefragung bei den Grünen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz, dessen Wahl zum Regierungschef für Mittwoch vorgesehen ist, sprach von der Chance, einen Aufbruch für Deutschland zu starten.
Am Ende gibt es so viel Applaus, wie eben möglich ist bei einem hybriden Parteitag. Aber zu viel Beifall will Olaf Scholz auch gar nicht zulassen. Seine Botschaft: Jetzt geht das Regieren los.
Ja, und nun machen wir uns an die Arbeit.
Vorher wirbt die SPD-Spitze um Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Für Parteichefin Esken sind zwei Punkte besonders wichtig.
Wir werden zeigen, wie ein Industrieland durch wirksamen Klimaschutz neuen Wohlstand und gute Arbeit schaffen kann. Wie man durch Digitalisierung die Leistungsfähigkeit des Staates erhöht und auch die Selbstbestimmung, die Lebensqualität seiner BürgerInnen.
Scholz hält seine Rede frei. Er spricht über die großen Herausforderungen, Corona und Klimawandel. Und dass die Ampelkoalition für Fortschritt auch Wagnisse eingehen wolle. Die deutsche Klimapolitik solle zum Vorbild für andere werden.
Wenn wir das nicht machen, entwickelt niemand die Technologien und zeigt niemand den anderen, wie es geht. Wenn wir es für uns tun, tun wir es gleichzeitig für alle anderen.
Der künftige Co-Parteichef Klingbeil hat in seiner Rede auch schon die kommenden Landtagswahlen im Blick.
Ich habe mich wahnsinnig über den Wahlsieg gefreut. Aber ich sage euch auch, ein Wahlsieg reicht mir nicht. Da müssen noch viele andere hinterherkommen.
Gewählt wird im kommenden Jahr im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Mit Annahme des Koalitionsvertrages richten sich die Blicke der SPD nun auf die Besetzung der Ressorts. An diesem Wochenende wird endgültig entschieden, wer die Ministerposten besetzen soll. Olaf Scholz hat versprochen, dass sein Kabinett paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein wird. Von 7 SPD-Ministerposten müssten deshalb mindestens 4 an Frauen gehen. Am Montag werden die SPD-Gremien dann über den Personalvorschlag entscheiden.
Mehrere Bundesländer haben heute strengere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt. Sie treffen vor allem Ungeimpfte. So gilt im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg ebenso wie in Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein jetzt die 2G-Regel. In den nächsten Tagen werden weitere Länder die Bund-Länder-Beschlüsse aus dieser Woche umsetzen. Sie sehen für einige Bereiche inzidenzabhängige Beschränkungen vor, etwa für Clubs und Diskotheken. Dem Robert-Koch-Institut wurden 64.510 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind etwa 2.600 weniger als am vergangenen Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 442,7. Allerdings sind viele Gesundheitsämter bei der Datenerhebung überlastet, sodass die Werte auch höher sein könnten.
Im Berliner Schwutz sind die Plattenteller abgeräumt. Hier dreht sich nichts mehr, obwohl Bars und Clubs in der Hauptstadt, anders als etwa in Bayern, eigentlich noch öffnen dürfen. 2G plus und nur halb so viele Gäste erlaubt, lohnt nicht, sagen die Betreiber. Und ab kommenden Mittwoch ist das Tanzen verboten. Ein Club ohne Tanzen? Ganz nachvollziehen kann die Branche diese Regelung nicht.
Die Veranstaltungen werden sich verlagern. Die werden in private Partykeller und in Privatwohnungen verlagert werden und dort wird eben nicht getestet und es wird auch nicht geguckt, ob jemand genesen oder geimpft ist.
Weniger Kontakte und damit weniger Virusübertragungen, so hofft die Politik, die Welle noch zu brechen. Doch bisher hat Deutschland im Vergleich zu Dezember 2020 noch ziemlich viele Kontakte, analysieren Mobilitätsforscher anhand von Mobilfunkdaten.
Ein bisschen weniger als Anfang Oktober, aber es ist tatsächlich nicht sehr deutlich. Insofern muss man also, glaube ich, sehr deutlich sagen, es ist regional differenziert. Und wenn überhaupt, gibt es Einschränkungen in Sachsen, die relativ deutlich sichtbar sind und vielleicht ein bisschen auch in den Stadtstaaten.
Auch heute wieder Andrang vor den Impfzentren, wie hier in Stuttgart. In Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz müssen dreifach Geimpfte bei 2G plus jetzt keine Tests mehr nachweisen. Man gehe davon aus, dass sie kaum Viren weitergeben. So gut wie ausgeschlossen sei eine Infektion, wenn eine FFP2-Maske richtig getragen werde. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Bei den jetzigen Varianten sei die Ansteckungsgefahr ohne Maske und ohne Impfschutz sehr hoch.
Auch wenn ich 3 Meter entfernt stehe, kann ich mir eben in wenigen Minuten diese Dosis holen und werde dann krank. Mit einer Maske ist es völlig anders. Mit einer Maske bin ich wirklich sehr, sehr gut geschützt.
Mit Blick auf die Infektionsgefahr in Schulen heißt es seitens der Forscher, Masken seien eine wirklich gute Idee.
In mehreren deutschen Städten haben Kritiker der Corona-Maßnahmen demonstriert. In Hamburg gingen nach Angaben der Polizei 5000 Menschen auf die Straße. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, allerdings seien Abstandsregeln nicht immer eingehalten worden. Der Protest richtete sich unter anderem gegen eine mögliche Impfpflicht sowie gegen das Impfen von Kindern in Schulen.
Proteste von Gegnern der Corona-Politik vor dem Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin Köpping haben quer durch die Parteien Empörung ausgelöst. Bundesinnenminister Seehofer sprach gegenüber der Bild am Sonntag von organisierter Einschüchterung einer staatlichen Repräsentantin. SPD-Chef Walter Borjans nannte den Protest in Art und Auftritt faschistoid. Etwa 30 Menschen mit Fackeln hatten sich gestern Abend vor dem Haus der SPD-Politikerin in Grimma versammelt. Der Staatsschutz ermittelt. Inmitten des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts haben sich Russlands Staatschef Putin und der US-Präsident Biden für Dienstag zu einem Videogipfel verabredet. Die Spannungen hatten sich zuletzt durch einen massiven Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze verschärft. Biden kündigte Maßnahmen an, um eine Invasion zu verhindern. Russland dagegen will Garantien von den USA, dass die Ukraine nicht Teil des westlichen Militärbündnisses wird.
Ukrainische Soldaten in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Sollte Russland hier angreifen, seien sie vorbereitet, sagen sie. Vielleicht provozieren sie uns nur. Vielleicht ja, vielleicht nein. Niemand weiß, was unser Feind denkt. Unser Kommandeur sagt, wir sollten sie nicht unterschätzen. Ob Russland angreift, beschäftigt nicht nur die ukrainischen Soldaten. Amerikanische Medien berichten heute, US-Geheimdienste hätten Hinweise darauf gesammelt, dass Russland Anfang nächsten Jahres Angriffe plane. US-Präsident Biden erklärt gestern, wir wissen schon lange von Russlands Aktionen und ich erwarte, dass ich lange Diskussionen mit Putin haben werde. Veröffentlichungen nur wenige Tage vor einer Videokonferenz des US-Präsidenten mit dem russischen Präsidenten Putin. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums kommentiert die Berichte laut einer russischen Tageszeitung. Die Vereinigten Staaten führen eine Spezialoperation durch, um die Situation um die Ukraine eskalieren zu lassen und Russland dafür die Verantwortung zuzuschieben. Das ist grundsätzlich nichts Neues, eine klassische Taktik des Westens. Dass Russland Truppen zusammenzieht, sollen auch diese Aufnahmen aus sozialen Medien belegen. Für Angela Stand von der amerikanischen Denkfabrik Brookings geht es Russland auch um die Garantie der NATO, sich nicht weiter zu vergrößern. Da gibt es ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Im Juni hatten sich Biden und Putin zuletzt in Genf getroffen. Am Dienstag wollen beide Seiten in einer Videoschalte ausloten, wie eine weitere Eskalation vermieden werden kann.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat einen neuen Präsidenten. Der ehemalige Tischtennis-Weltverbandschef Thomas Weikert tritt die Nachfolge von Alfons Hörmann an, der nach Beschwerden über den Führungsstil im DOSB zurückgetreten war. Bei der Mitgliederversammlung in Weimar setzte sich Weikert mit großer Mehrheit gegen Claudia Bokel durch, die Präsidentin des Deutschen Fechterbundes. Der 60-jährige Jurist kündigte Transparenz, Offenheit und viele Weichenstellungen in der Dachorganisation des Sports an. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen Platz 3 hinter München und Dortmund gefestigt. Die Rheinländer gewannen gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth mit 7:1.
Die Gäste aus Fürth von Beginn an unter Dauerdruck, 12. Spielminute, die frühe Führung für Leverkusen durch Adli. Corona-bedingt erlaubt waren 15.000 Zuschauer, aber nur 10.500 waren anwesend. Die sahen Tapsoba mit dem 2:0. Fürth immerhin mit dem Ehrentreffer nach einer guten halben Stunde, Duziak zum 1:2. Aber noch vor der Pause die erneute 2-Tore-Führung für die Gastgeber, Hincapié, der Ecuadorianer, mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Fürths Trainer Stefan Leitl musste dann nach der Pause Saison-Gegentreffer 43-46 hinnehmen und alle 4 durch Patrick Schick. 49. Spielminute, Schick zum 4:1. 69. Schick zum 5:1. Und eine Viertelstunde vor dem Abpfiff Patrick Schick mit dem Hattrick und dem 6:1. Aber das hatte nur 105 Sekunden Bestand. 7:1, Patrick Schick. Innerhalb von 27 Minuten Schick mit 4 Treffern gegen einen überforderten Aufsteiger.
Die TSG Hoffenheim gewinnt ihr 5. Heimspiel in Folge gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2. Die Gäste ganz in Rot gingen nach 15 Minuten in Führung. Boré verwandelte zum 1:0 für Eintracht Frankfurt. Knapp 10 Minuten später gelang Hoffenheim der Ausgleich. Mit seinem beherzten Schuss ließ Dennis Geiger Torwart Trapp keine Chance. Nach einer halben Stunde drehten die Gastgeber das Spiel. Den Schuss von Bebou kann Trapp nur nach vorne abwehren. Jorginho Rüthea brachte Hoffenheim mit 2:1 nach vorne. Auch nach der Pause setzte Hoffenheim die Eintracht immer wieder früh unter Druck. Einen Ballgewinn nutzte Diadi Samaseku zum 3:1 nach knapp einer Stunde. Aber Eintracht Frankfurt brachte sich nochmal zurück ins Spiel. Gonzalo Paciencia vollendete zum 3:2 in der 73. Minute. Die Eintracht drückte, aber Hoffenheim hielt Stand, gewann letztlich verdient und setzte seine Erfolgsserie fort.
Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Wolfsburg 3:0, Augsburg-Bochum 2:3, Bielefeld-Köln 1:1. Im Spitzenspiel Dortmund gegen München steht es kurz vor dem Ende 2:3. Bereits gestern besiegte Union Berlin Leipzig mit 2:1. Morgen trifft dann noch Stuttgart auf Hertha BSC und Mönchengladbach empfängt Freiburg. Die Tabelle: München an der Spitze vor Dortmund, Leverkusen Dritter, dann Hoffenheim. Mainz ist Siebter vor Wolfsburg und Köln. Die zweite Hälfte beginnt mit Bochum, Frankfurt auf Rang 13. In der Abstiegszone Augsburg, Bielefeld und Greuther Fürth.
Der Traum vom Endspiel geplatzt. Im ersten deutschen Davis Cup Halbfinale seit 2007 verliert Deutschland gegen Russland mit 1:2. Dominik Köpfer hat im Auftakt-Einzel gegen Andrei Rublev keine Chance. Bereits nach 50 Minuten muss sich der Deutsche gegen die Nummer 5 in der Welt mit 4:6 und 0:6 geschlagen geben. Deutschland unter Zugzwang muss das nächste Einzel unbedingt gewinnen. Außenseiter Jan-Lennard Struff spielt phasenweise herausragendes Tennis. Kann seinen Gegner Daniel Medvedev beeindrucken. Es ist das Duell Leidenschaft gegen Weltklasse. Dennoch, der erste Satz geht mit 6:4 an den Russen. Struff gibt sich noch nicht geschlagen und hält das Spiel gegen den Weltranglistenzweiten Medvedev lange Zeit offen. Am Ende dominiert die individuelle Stärke des Russen. Struff verliert 4:6 und 4:6. Der Sieg im abschließenden Doppel ändert nichts mehr. Russland trifft am Sonntag im Finale auf Kroatien. Deutschland kann nach vielen Jahren Abstinenz vom Davis Cup Halbfinale trotzdem zufrieden sein.
Der Comedian und Schauspieler Mirko Nonchev ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Das meldet die deutsche Presseagentur. Zuvor hatte Bild Online berichtet, unter Berufung auf Nonchevs Manager. Die Todesursache ist bislang unklar. Bekannt wurde Nonchev hier bei einem Auftritt in der NDR Talkshow. In den 90er Jahren vor allem durch die Sendung RTL Samstagnacht. Zuletzt war der in Ost-Berlin geborene Künstler in der Comedy-Show LOL Last One Laughing zu sehen. Die Lottozahlen: 1, 9, 31, 40, 44, 46, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 5. Dezember.
Das Tief über Mitteleuropa sorgt auch morgen für nasskaltes Wetter. In der Nacht fällt im Norden und zunächst auch im Osten Regen oder Schnee. Im Norden schneit es zum Teil kräftig, sonst gibt es noch einzelne Schauer, auch im Süden Glättegefahr. Morgen zeigt sich vom Südwesten bis in den Osten hier und da die Sonne, meist dominieren aber die Wolken, gebietsweise fällt Regen, im Bergland und teilweise noch im Norden Schnee. Heute Nacht 4 Grad im Rheinland bis minus 4 im Erzgebirge. Morgen im Norden und im Südosten nahe 0, sonst 3 bis 7 Grad. Am Montag regional Sonnenschein, sonst dichte Wolken, aber nur örtlich etwas Regen oder Schnee. In den folgenden Tagen unbeständiges Wetter, dabei fällt am Mittwoch wieder überwiegend Schnee.
Um 23.15 Uhr meldet sich Aline Abud mit diesen Tagesthemen. Strengere Auflagen für Ungeimpfte. Wie funktioniert das Weihnachtsshopping mit 2G? Und Fackelaufmarsch vor Privathaus. Entsetzen über die Proteste gegen Sachsens Gesundheitsministerin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.